Witte vum der beim Maurice Molitor ass den Direktor vum Departement fir Infektioun an Immunitéit am Luxemburg Institute of Health.
Das ist der Professor Markus Ollert. Professor Ollert, guten Morgen. Morgen, Herr Molitor. Ich glaube, dass Anfang nächsten Jahres ein Impfstoff vorliegen könnte, der dann auch bereits getestet ist. Das sagten Sie. Wissen Sie noch wann?
Ja, das sagte ich, denke ich, im April.
Genau, Anfang April sagten Sie das in einem Gespräch mit dem Luxemburger Wort. Sie haben Recht behalten. Was hat Sie so sicher gemacht, damals schon?
Ich habe damals schon die Forschung auf diesem Sektor sehr eng verfolgt, international. Und die Entwicklungen schon zu diesem Zeitpunkt, der Fortschritt in der Forschung auf diesem Sektor hat mich eigentlich damals schon recht sicher sein lassen, dass wir recht weit sein könnten zum Ende dieses Jahres.
Aber warum ging es so schnell in diesem Fall? Warum konnte es so schnell gehen?
Da sind mehrere Faktoren zusammengekommen. Also zum einen hatten wir die glückliche Fügung, dass mehrere Firmen weltweit schon auf diesem Sektor geforscht haben und Impfstoffe auch für andere Infektionen entwickeln wollten mit neuen Technologien, die bisher so in der Impfstoffforschung noch nicht eingesetzt wurden. Und aus diesem Grunde war es dann möglich, dass man mit diesen neuen Technologien, die wirklich den Weg zum Impfstoff abkürzen, dann jetzt sehr schnell für diese neue Herausforderung das SARS-CoV-2-Virus eben auch anwenden konnte.
Es wird ja überall unterstrichen, dass diese Impfstoffe in Rekordzeit entwickelt worden sind. Wie lange dauert das denn normalerweise, die Entwicklung eines Impfstoffs?
Da müssen wir zurückschauen, jetzt historisch natürlich vor vielen, vielen Jahren dauerte es noch bis zu 20, 25 Jahre, einen Impfstoff zu entwickeln. In den letzten Jahren hat sich das schon etwas verringert, dieser Zeitraum. Also wir gehen jetzt von 5 bis 7, 10 Jahren in etwa aus oder gingen davon aus. Und diesmal geht es also wirklich extrem schnell. Also in weniger als einem Jahr ist wirklich absolut rekordverdächtig.
Liegt es auch vielleicht daran, dass besonders umfangreiche Ressourcen in diese Forschung investiert wurden? Mit dem Impfstoff ist, das ist ja klar, auch sehr viel Geld zu verdienen.
Ich denke aber, dass das Geldverdienen jetzt nicht primär hier im Vordergrund steht, sondern wirklich hier der Welt eine Lösung anzubieten, um uns wieder ein normales Leben auch garantieren zu können. Das steht im Vordergrund, aber Sie haben recht, es ist extrem viel Geld investiert worden von internationalen Organisationen, von Stiftungen, von Regierungen und das hat das dann auch in dem Sinne dann möglich gemacht.
Gab es eigentlich einen Austausch zwischen den verschiedenen Forschungsprojekten oder kocht da jeder sein eigenes Süppchen?
Man schaut natürlich, was andere machen und in der Regel ist es aber schon so, dass die Firmen, die also auf diesem Sektor forschen oder auch die Universitätsinstitute oder Forschungsinstitute, dass die eine Technologie haben, eventuell auch Patente da involviert sind. Insofern kann man nicht mehr abweichen von einem Weg, den man einmal eingeschlagen hat. Das ist auch von der Medikamentenentwicklung für die Zulassungsbehörden nicht akzeptabel, dass man da noch Änderungen dann einführt. Insofern muss man einen Weg festlegen und diesen Weg dann auch verfolgen und kann ihn dann bis zum Impfstoff, bis zum Produkt eigentlich nicht mehr verlassen.
Ist es eigentlich gut, dass es verschiedene Impfstoffe gibt?
Ja, das ist sehr gut.
Vorteil?
Das ist sehr gut und zwar können wir auf der einen Seite natürlich jetzt Impfstoffe sehr schnell entwickeln. Das heißt aber nicht, dass traditionelle Impfstoffe, also Impfstoffe, die das Antigen außerhalb des Körpers herstellen, das ist ein aufwendiger biotechnologischer Prozess, den ich durchlaufen muss im Labor. Ich muss dann große Mengen produzieren. Und diese Impfstoffe werden auch noch kommen. Also wir werden so eine zweite und dritte Generation von Impfstoffen auch noch haben. Und es ist gut, weil wir dann auswählen können, welche Impfstoffe sind denn tatsächlich am besten wirksam und welche Impfstoffe sind am sichersten, machen keine Nebenwirkungen. Und vor allem auch, welche Impfstoffe sind am besten geeignet, um bestimmte vulnerable Gruppen in der Bevölkerung, also ältere Menschen, Menschen mit Immundefekten, dann besonders gut auch zu impfen.
Mhm. Um noch einmal auf Ihre Aussage vom April zurückzukommen. Sie glaubten also schon damals, dass Anfang nächsten Jahres ein Impfstoff vorliegen könnte, der dann auch bereits getestet ist. Aber ist er ausreichend getestet, wenn er auf den Markt kommt?
Also die Impfstoffe, von denen wir jetzt sprechen, die sind schon durch aufwendige Phase-3-Studien, also diese letzte Stufe der klinischen Forschung, durchgelaufen. Das heißt also, sie sind an einer ausreichend großen Zahl von Freiwilligen getestet worden. Nehmen wir ein Beispiel, der Impfstoff der Firma BioNTech aus Deutschland, die mit einer großen amerikanischen Firma zusammenarbeiten. Dieser Impfstoff wurde jetzt insgesamt, und da unterteilt man immer die eine Hälfte in Menschen, die wirklich den Impfstoff erhalten, die andere Hälfte die Menschen, die dann einen Placebo-Impfstoff, also einen Scheinimpfstoff erhalten. Und diese Studie hat mehr als 40.000 Teilnehmer beinhaltet. Das ist also wirklich eine extrem groß angelegte Studie, die uns auch wirklich dann statistisch zuverlässige Aussagen daraus schließen lässt und ableiten lässt.
Wurden diese 40.000 Menschen dann bewusst dem Risiko einer Infizierung ausgesetzt oder wie muss man sich das vorstellen, diese Testung?
Nein, das ist so, dass diese Menschen tatsächlich erstmal ein ganz normales Leben führen und das normale Risiko der Ansteckung, wie wir alle haben, da wird es also nicht so gemacht, dass man den Menschen da tatsächlich dann empfiehlt, sich bewusst dem Risiko der Infektion, der Ansteckung auszusetzen. Aber es wird sehr viel in Ländern getestet, die nicht solche strikten Maßnahmen hatten zur Infektvermeidung, also Maskenpflicht oder extreme Einschränkung des öffentlichen Lebens. Das wäre natürlich kontraproduktiv oder nicht so optimal, weil es dann länger dauern würde, bis ich genügend Infizierte habe. Insofern ist der Impfstoff oder sind die meisten Impfstoffe in Ländern getestet worden, die nicht solch starke Einschränkungen im öffentlichen Leben haben.
Aber wie kann man dann zur Schlussfolgerung kommen, dieser Impfstoff ist zu 90 oder sogar zu 95% wirksam? Wie werden diese Prozentsätze errechnet?
Ja, nehmen wir das Beispiel jetzt eines Impfstoffes. Ich habe über 40.000 Teilnehmer und ich kann dann vorab kalkulieren, wenn ich so und so viele Teilnehmer habe, die innerhalb der Studie eine Infektion entwickeln, dann schaut man sich das an. Nehmen wir an, 200 benötige ich und von den 200 müssten dann dementsprechend 180 in der Scheingruppe, der scheingeimpften Gruppe sein, wohingegen die restlichen 20 in der Gruppe der Geimpften sein können. Und dann kommt man auf diesen Prozentsatz und kann das dann berechnen.
Sind 90% ein guter Wert eigentlich für einen Impfstoff?
Das ist ein sehr guter Wert, muss man sagen. Also laut der Weltgesundheitsorganisation WHO gilt ein Impfstoff schon als wirksam, wenn er über 50% schützt.
Die ersten Impfstoffe sind jetzt in der Zulassungsprozedur. Kann das eigentlich noch scheitern mit der Zulassung?
Theoretisch ja. Andererseits sind das jetzt schon Ergebnisse, die zwar noch nicht, was die Phase 3 anbelangt, schon in der wissenschaftlichen Literatur publiziert wurden, die aber schon so weit vorangeschritten sind, dass man davon ausgehen kann, dass wenn jetzt nicht große Sicherheitsbedenken hinsichtlich der Nebeneffekte des Impfstoffes noch aufkommen sollten, dass diese Impfstoffe mit großer Wahrscheinlichkeit in den nächsten Wochen zugelassen werden.
Das sind ja parallele Verfahren, zum Teil bei der US-amerikanischen FDA, zum Beispiel dann bei der europäischen EMA. Gibt es eigentlich Kontakte, Absprachen zwischen diesen verschiedenen Behörden?
Ja, die sind schon in engem Kontakt zueinander. Die tauschen auch natürlich relevante Daten aus. Das ist heutzutage Standard. Und insofern geht man davon aus, dass das, was in den USA dann in einer Schnellzulassung Mitte Dezember zugelassen wird, dass hier die EMA, die Europäische Zulassungsbehörde, kurz danach dann auch sich anschließen wird und auch eine europäische Zulassung veranlassen wird.
Das heißt, es ist eigentlich undenkbar, dass die Amerikaner ein Produkt zulassen, das die Europäer verbieten.
Gibt es für bestimmte Medikamente schon, dass die unterschiedlichen Zulassungsbehörden da auch unterschiedliche Ansichten vertreten? Das hat zum Teil schon mit vorhandenen Produkten auf dem Markt zu tun, aber jetzt bei dieser Impfung gibt es kein Produkt derzeit für die Menschen. Insofern gehe ich davon aus, dass beide Zulassungsbehörden hier wirklich sehr schnell auch handeln werden.
Und diese Verfahren sind strikt, selbst wenn es um eine Schnellzulassung geht. Das heißt, man braucht sich keine größeren Sorgen mehr zu machen, wenn diese Produkte, diese Impfstoffe erstmal die Zulassung erhalten haben.
Prinzipiell ja. Natürlich, was man jetzt macht und was auch immer vergessen wird, es gibt sozusagen so eine Nachbeobachtungsphase noch. Das nennt man Phase 4 der klinischen Studie. Das ist sozusagen eine weitere kontinuierliche Beobachtung und Forschung zu diesen Produkten, die auf den Markt kommen in der Arzneimittelzulassung, die dann bereits eine Zulassung erhalten haben. Das heißt, man schaut sich die weiter an und würde das sehr, sehr eng monitoren, inwieweit da tatsächlich nochmal unerwartete Effekte, Nebenwirkungen oder auch Wirksamkeitsverluste zu beobachten sind und würde dann entsprechend nochmal handeln als Zulassungsbehörde.
Aber diese Phase 4 gibt es immer bei allen Produkten. Das hat nichts mit der schnellen Entwicklung dieser Impfstoffe zu tun.
Richtig.
Sie würden oder Sie werden sich also ohne Bedenken impfen lassen, persönlich?
Also ich werde mich impfen lassen. Es gibt unterschiedliche Impfstoffe. Ich habe mir schon sozusagen den für mich optimalen, gedanklich habe ich mir den sortiert. Ich muss sehen, ob ich ihn erhalten werde für mich. Aber natürlich gibt es derzeit bei denjenigen, die schon jetzt kurz vor der Zulassung stehen, keinerlei Bedenken, weder hinsichtlich der Wirksamkeit noch hinsichtlich des Nebenwirkungsprofils.
Ich habe Forscherkollegen von Ihnen sagen hören, dass die Langzeitfolgen einer möglichen Covid-Erkrankung für schädlicher halten als die möglichen Nebenwirkungen einer Impfung. Sehen Sie das auch so?
Dem kann ich nur zustimmen. Wir wissen immer noch zu wenig über die Langzeitfolgen. Und wenn man sieht, wie die Forschung auf diesem Sektor ständig vorangeht, welche Organsysteme im Menschen alle betroffen sein können, vom Gehirn bis zum Herzen und der Lunge natürlich, sollte man auf jeden Fall sehr vorsichtig sein mit der natürlichen Infektion und hoffen, dass da eine Impfung uns sehr schnell auch dann stark schützt und wir wieder normal voranschreiten können. Ja.
Der Schutz ist ja eine der Funktionen des Impfstoffs. Er hat eine weitere. Er soll auch die Übertragung des Virus an andere, an Dritte eigentlich verhindern. Ist auch das bei den jetzt vorliegenden Impfstoffen gewährleistet? Was ist dazu gewusst?
Also dazu wissen wir noch zu wenig. Das ist natürlich das, was wir alle hoffen, dass wir nicht nur dann, wenn ich geimpft bin, die Impfung mir einen Schutz vor Erkrankung bietet, sondern dass dieser Impfstoff dann die Übertragung von Mensch zu Mensch dann tatsächlich unterbindet. Dazu wissen wir, wie gesagt, zu wenig, was die beiden Impfstoffe mit der neuen Technologie, mit dieser nukleinsäurebasierten Technologie anbelangt, also den BioNTech-Impfstoffen, dem Moderna-Impfstoff, gibt es da derzeit keine bekannten Erkenntnisse, dass sie das tun. Da müssen wir abwarten. Es gab in der Pressekonferenz zu einem Impfstoff, der in England entwickelt wurde, an der Oxford-Universität mit einer schwedischen und einer britischen Arzneimittelfirma zusammen, zumindest eine Verlautbarung, dass es da auch erste Hinweise einer Unterbrechung dieser Übertragungskette geben könnte.
Wie lange werden die jetzt entwickelten Impfstoffe wirksam sein? Also bei der Grippe, bei Influenza ist es ja so, dass eigentlich jedes Jahr ein neuer Impfstoff entwickelt werden muss, der sich dem Virus anpasst sozusagen.
Das hat aber damit zu tun, dass sich das Virus jedes Jahr theoretisch neu zusammensetzen kann und wir daher einem neuen Grippevirus gegenüber ausgesetzt sind. Das heißt aber nicht, dass die Impfung, die Sie im Jahr A erhalten haben und dieses identische zusammengesetzte Virus käme in 4 Jahren wieder, dass Ihr Impfschutz nicht bis dahin für dieses Virus noch bestünde. Das ist etwas, was man natürlich bedenken muss. Also insofern gehe ich davon aus, nach all dem, was wir derzeitig auch aus modernen Impfungen wissen, dass die Impfung sicherlich über einige Jahre andauern wird. Wir gehen bei sehr vielen Impfungen heute davon aus, dass das 5 bis 10 Jahre andauern kann. Das ist individuell natürlich etwas unterschiedlich. Manche Menschen bauen eine stärkere Impfantwort auf als andere. Und insofern muss man dann sehen, aber wir wissen es derzeit nicht, um auf Ihre Frage zurückzukommen, wir wissen es derzeit nicht, wie lange der Schutz anhalten wird. Ich gehe aber davon aus, nach all dem, was wir gesehen haben an Ergebnissen und was wir wissen von anderen Impfungen, dass dieser Impfschutz sicherlich über mehrere Jahre anhalten wird.
Die Impfung wird ja eine riesige logistische Herausforderung, auch zunächst einmal für die Produzenten der Vakzine. Das sind ja Unmengen an Impfdosen, die da hergestellt werden müssen. Ist das überhaupt so einfach machbar?
Einfach natürlich nicht. Sie müssen es auch so sehen, dass gerade diese Firmen, die jetzt diese ersten sehr schnellen Impfstoffe entwickeln, wie BioNTech und Moderna, das sind relativ kleine Startups. Also wenn ich von klein spreche, sind das 1000 Mitarbeiter. Mhm. Die haben natürlich noch nicht die Logistik, um die ganze Welt zu versorgen. Insofern ist das eine Herausforderung. Deswegen kooperieren die auch mit wirklich multinationalen Pharmakonzernen, die solche Logistikmöglichkeiten haben und die Infrastruktur dazu haben, den Impfstoff dann auch in wirklich großen Mengen zu produzieren, aber natürlich mit der identischen Qualität nach wie vor. Das ist sehr wichtig. Nein, das ist eine große Herausforderung die Firmen arbeiten dran, aber es ist natürlich nicht unmöglich, das zu schaffen. Und ich bin da auch zuversichtlich.
Auch zeitnah?
Auch zeitnah. Ich denke, das ist eine Frage von mehreren Monaten. Also wir können nicht davon ausgehen, dass wir flächendeckend ganz Europa und auch nicht ganz Luxemburg schon im Januar geimpft haben. Das wird dauern, weil auch nicht so viele Impfungen oder Impfstoffe zur Verfügung stehen werden. Das wird sich über die Zeit dann Stück für Stück dann natürlich entsprechend erst zeigen, wie schnell das geht. Aber ich gehe davon aus, dass das binnen eines halben Jahres, dass wir da sehr weit sein werden.
Es ist auch eine logistische Herausforderung natürlich für die Gesundheitsbehörden in den Ländern, die die Impfkampagnen organisieren. Dieser Impfstoff muss zum Beispiel sehr kühl transportiert und gelagert werden. Bei Temperaturen im Falle des Impfstoffs der Firma BioNTech bei Temperaturen von minus 70 Grad Celsius. Das ist sehr schwer zu organisieren auch, oder?
Das ist schwer zu organisieren. Ich brauche eine komplett geschlossene Kühlkette. Das liegt daran, dass die Stoffe, die ich bei der Impfung verabreiche, dass die sehr empfindlich gegenüber physikalischen Umwelteinflüssen sind, also Erwärmung und andere Einflüsse, enzymatische Prozesse. Das heißt, ich muss die sehr stark schützen und nur unter diesem starken Schutz kann ich garantieren, dass sie dann auch wirksam sind. Das hat damit zu tun, dass diese Firma ursprünglich eigentlich Impfungen gegen Krebs entwickeln wollte und insofern da eine Kühlkette nicht so eine große logistische Herausforderung in großen onkologischen Kliniken darstellt. Dass nun diese identische Technologie sozusagen weltweit verbreitet werden muss mit dieser Kühlkette, ist eine Herausforderung, aber es wird andere Impfstoffe geben, die nicht eine solche starke, stringente Kühlkette benötigen.
Aber abschließend nochmal die Frage, Sie glauben also, habe ich das richtig verstanden, dass ab Sommer wieder ein einigermaßen normales Leben möglich sein könnte?
Ich denke, wenn die Impfung so kommt und zugelassen wird, dass das ein absolut realistisches Szenario sein wird. Ja.
Sie haben das Datum der Entwicklung des Impfstoffs richtig vorausgesagt, dann hoffen wir, dass Sie sich auch hier nicht irren. Vielen Dank, Professor Ollert, für das Gespräch.
Sehr schön, danke auch.
An der ganzen Interview fand ihr natürlich auf unserem Internetsit an voller Länge, demnächst auf 100,7.lu an der Mediathek. Es sind bald 10 Minuten bis 8. Wir gucken raus, ob die Straßen abgepasst ein Accident mit Meigefierer, also am Ende von der A7 in Richtung Norden geschieht. Die Verholspur ist im Moment blockiert, wird Stau bedeutet. Da passt noch tisch näher den Rippweiler, da ist ein Auto an den Gruf gegangen und ist am Nivel schlecht zu sehen. An tisch Boxer, Rimmelien, da lebt ein Trapkei auf der Fuhrbahn auch an die sind durch den Nivel schlecht zu sehen. Ja, generell muss in der neuen Platzweise noch auf Glatteis an dicke Nivel abpassen, wenn sie ist 50 Meter ist. Macht, wenn ich glaube, der Nivellu